Guten Morgen, liebe Berliner Geschwister. Mensch, ich wäre echt so gerne bei euch in Berlin und würde euch live sehen und Zeit mit euch verbringen. Und wir könnten zusammen mehr Geschichten erzählen, weil doch eine enge Verbundenheit zwischen unseren Gemeinden besteht. Und ja, wenn du mal drüber nachdenkst, viele von uns haben langjährige Beziehungen, die uns miteinander verbinden, sozusagen, waren zusammen im geistigen Kindergarten, sind groß geworden zusammen. Und es ist klasse, dass wir durch Jesus miteinander verbunden sind. Und ja, Corona macht sich möglich, aber wurde gebeten, eine Predigt für euch zu halten. Das mache ich total gerne heute. Und das Thema, um das es geht, heißt, das Leben findet in der Arena statt. Gott erkennen im Handeln. Also das Leben findet in der Arena statt, nicht auf dem Publikumsring. Und Gott erkennen, Gott besser verstehen durch das Handeln. Und ein großes Thema, es geht um Charakterveränderung. Wie verändere ich meinen Charakter? Wie kann ich wachsen und reifen? Und ihr seht hier das Bild aus einer Arena. Und wer schon mal in einer Arena war, der weiß, was für eine fantastische Stimmung sowas ist. Ich war öfter schon hier in München in der Allianz Arena, obwohl ich ehrlich gesagt Dortmund-Fan bin. Habe auch schon Dortmund gegen Bayern dort geschaut. Und das ist eine Riesenstimmung. Aber der eigentliche Kampf, so schön das auch ist, wenn man zuschaut, findet ja auf dem Feld statt. Der findet auf dem Platz statt, in der Arena, in dem, wie die miteinander Fußball spielen und sich vorbereiten auf dieses Spiel und miteinander kämpfen. Und die Zuschauer gucken nur zu. Und ihr wisst ja, wie das so ist. Wir haben 80 Millionen Bundestrainer oder 80 Millionen Bundestrainer, wenn die deutsche Nationalmannschaft steht. Und von außen ist es viel leichter zu kritisieren. Das kann man besser machen. Mensch, da spielt meine Oma besser. Und was ich für alles für die Gedanken haben von außen. Aber wenn man mittendrin ist, im Spiel, sieht die Welt ganz anders aus. Und als Christen leben wir nicht auf den Plätzen, die hingucken, sondern wir leben mitten in der Arena. Das Leben spielt sich ganz praktisch im Täglichen, findet es statt. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Und wir werden zusammen durch den 2. Petrus Kapitel 2 gehen. Und da heißt es hier im 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, geschenkt ist. Wir wünschen euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Paulus schreibt hier in einer Zeit, wo es viel Verfolgung gab, oder Petrus schreibt hier in einer Zeit, wo es viel Verfolgung gab, an Geschwister, und er sagt hier, er spricht am Anfang von einem kostbaren Glauben, den wir empfangen haben. Ein kostbarer Glaube. Ein Glaube, der uns aufgrund von der Gerechtigkeit Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, geschenkt ist. Und er sagt, ich habe einen großen Wunsch. Ich wünsche mir, dass ihr, liebe Geschwister, Gott immer besser erkennt und dadurch mehr von seiner Gnade versteht und mehr Frieden habt. Und das ist ein tiefer Wunsch, den der Petrus hier hat. Das ist ein tiefer Wunsch, den ich habe für mich und auch für euch in Berlin. Dass wir Gott immer besser erkennen. Das ist das Ziel unseres Lebens als Christen. Wenn man Epheser 4 ab Vers 11 liest, wie der Gemeinde, der Leib sich aufbaut in der Liebe, und wir haben ein Ziel, und das ist Jesus Christus. Ihn immer besser verstehen. Sein Wesen, sein Charakter, sein Denken, seine Sicht, wie er die Welt betrachtet, wie er die Ewigkeit betrachtet. Und unseren Charakter, dem immer mehr anzupassen, dem immer näher zu kommen. Und wenn man weiß, wer Jesus ist, weiß man, dass es eine lebenslange Reise ist. Aber auch eine Reise, die in der Arena stattfindet, nicht als Zuschauer. Die findet im Praktischen, im Täglichen miteinander statt. Und unser Ziel als Christen ist es, Christus immer besser kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden. Unser Auftrag ist es, die gute Nachricht weiterzutragen. Manchmal vermischt man das miteinander. Aber es ist ganz wichtig, das miteinander zu trennen. So, Ziel unseres Lebens ist es, Jesus, Gott, immer besser kennenzulernen und unseren Charakter ihm ähnlicher zu werden. Dann schreibt er hier weiter im Vers 3, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn besser kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er auch uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dann dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Ist das nicht faszinierend, was der Petrus hier sagt? Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um ein Leben in Ehrfurcht vor Gott zu führen. Ehrfurcht vor Gott hat nichts mit Angst zu tun, sondern Respekt und Wertschätzung und ein tiefer Wunsch, Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Respekt vor ihm, so eine Bewunderung. Und er sagt, ihr habt alles von mir bekommen, sagt Gott, was dazu nötig ist. Und er sagt ja, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, der uns aus Güte zum Glauben gerufen hat. Ja, irgendwann bist du mal Christ geworden. Erinnere dich mal zurück, wie du Christ geworden bist und zum ersten Mal das Evangelium gehört hast. Erstes Mal dich mit diesem Jesus auseinandergesetzt hast und verstanden hast, da ist jemand, der liebt dich so, wie du bist. Der nimmt dich an, so wie du bist. Der weiß alles von dir. Deine Stärken, deine Gaben, aber er kennt auch jede Sünde. Und trotzdem sagt er, ich liebe dich. Und du hast erfahren, was es bedeutet, dass man Vergebung für seine Sünden bekommt. Du hast erfahren, was es bedeutet, ein neues Leben zu beginnen, eine neue Kreatur zu werden, wie es im Korintherbrief heißt. Und hast erfahren oder ein Stück weit begriffen, was es heißt, dass es nicht mehr um deine Gerechtigkeit geht, dass du gar nichts mehr verdienen musst, sondern ein Geschenk bekommst, nämlich die Vergebung deiner Sünden. Und alles, was wir tun, ist eine Antwort auf dieses Geschenk. Geschenk ist eine Reaktion auf das, dass wir geliebt werden. Unsere ganze Sicherheit liegt im Kreuz. Und als du das kennengelernt hast, hast du angefangen, dich zu verändern. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und ja, wenn du mal in die Runde guckst oder überlegst, weiß nicht, wie ihr das gerade anschaut, vielleicht schaut das in eurer Kleingruppe an oder in einer größeren Gruppe, schau mal in die Runde und überleg dir mal, Mensch, wie wir uns verändert haben in diesen Jahren, seit wir Christ sind. Und wenn man, und alles ist gekommen durch Erkenntnis. Und je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr wächst auch der Wunsch, sich zu verändern. Das ist meine Erfahrung. Und desto mehr versteht man ihn auch immer wieder. Das werden wir jetzt gleich ein bisschen genauer anschauen. Sozusagen, je mehr ich ihn erkenne und dann ins Handeln komme, desto größer wird auch wieder meine Erkenntnis. Aber er sagt hier, Mensch, ihr habt so viel bekommen. Und überlegt doch mal, was ihr alles bekommen habt. Und ihr habt darüber nachgedacht, was sind denn die Dinge, die mir helfen, eine Ehrfurcht vor Gott zu leben, mit was hat Gott mich denn ausgestattet als Christ? Ja, und das fängt an mit der Vergebung, die Vergebung meiner Sünden ist. Gott sagt, ich garantiere dir die Vergebung deiner Sünden. Ich zahle für dich. Ich habe dich freigekauft, ich habe dich losgekauft. Du brauchst nicht mehr mit Schuld durchs Leben zu gehen. Und ich kann mich jeden Tag neu darauf berufen, dass meine Schuld vergeben ist. Ich kann meine Sünde bekennen, ich kann umkehren, einen Neuanfang machen, rund um die Uhr. So, das ist der größte Schatz, den wir als Christen bekommen haben. Gott hat gesagt, ich lasse dich nicht alleine, ich gebe dir den Heiligen Geist. Du hast einen Heiligen Geist bekommen, was du glaubst. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. So, da ist jemand in dir, der wohnt in dir. Du hast einen göttlichen Anteil. Gott wohnt in dir, hat eine Wohnung genommen. Und er ist der Lehrer in der Wahrheit. Er hilft uns, aber durchs Wort und hilft uns, das Wort zu verstehen. Er bestätigt uns, dass wir Kinder Gottes sind. So, der lehrt uns in der Wahrheit, bestätigt uns, dass wir Kinder Gottes sind und wird auch als Tröster bezeichnet. Das heißt, du hast Gott in dir wohnen. Und allein das ist schon mächtiger als alles andere, was wir haben. Der Heilige Geist, der wohnt in uns. Wir sind adoptiert in eine Familie hinein. Einmal haben wir den besten Vater der Welt, nämlich Gott. Und wir sind in eine Familie hineingeboren. Und wir haben neue Freunde bekommen, wir haben neue Geschwister bekommen und diese Familie, man sagt ja bei Kindern, sagt man, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Ich habe zwei Kinder, 19, noch fast 19, Henry ist fast 19, Jule ist 16. Und da sehe ich das, wie sehr meine große Familie, das heißt meine leibliche Familie, aber gerade auch die Gemeinde ihnen hilft, zu wachsen und zu reifen. Und was für ein Schatz ist, wenn ich drüber nachdenke, in dieser geistigen Familie aufgewachsen zu sein. Ich verbinde mit so vielen Leuten so langjährige Freundschaften und wenn ich die nicht gehabt hätte, wo wäre ich heute? Menschen, die mir geholfen haben, den Mut hatten, Dinge in meinem Charakter anzusprechen, den Mut hatten, mit mir durch Schwierigkeiten durchzugehen, den Mut hatten, auch meine Fehler zu ertragen, oder Vorbilder für mich waren, von denen ich gelernt habe und hingucken konnte und dadurch mich verändert habe. Also diesen Schatz an Vorbildern, die man hat und Brüder und Schwestern, die mit einem gehen. Ich habe die Bibel, boah, Wahnsinn, ich habe das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, lebendiges Buch und wir sind fähig, das zu lesen. Ich kann es jeden Tag auspacken, studieren und da ist eine Kraft drin, die einen verändert. Ich meine, du liest die Bibel und du merkst, es schneidet dich, es inspiriert dich, es motiviert dich. Und da ist eine Kraft, gegen die wir das, gegen all das ankämpfen können, was Satan vor die Füße wirft. Wir können Gedankengebäude damit zerstören, heißt es in der Schrift. Und das hat Gott uns einfach so geschenkt. Es korrigiert unsere Denkweisen, es korrigiert tiefe Denkweisen, die wie so ein Korsett in uns drin hängen. Kann die Kraft des Wortes, kann das Wort Gottes korrigieren. Wir haben ein Ziel im Leben, endlich ein Ziel im Leben. Ein Ziel im Leben, Gott immer besser kennenzulernen. Und wir haben einen Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Unser Leben, das, was wir tun, macht auf Dauer einen Sinn. Es verändert Dinge in der Ewigkeit. Es verändert Menschenleben. Ich meine, überleg mal, wie inspirierend ist es, wenn du jemandem helfen darfst, Christus. In welcher Form auch immer. Dass du ihm helfen darfst, Jünger Jesu zu werden. So, Gott hat uns alles gegeben, was es braucht. Und all diese Dinge, so wahrscheinlich nur ein kleiner Teil von dem, was Gott uns gegeben hat. All diese Dinge hat Gott uns gegeben, sagt, das wird euch fähig machen, wenn ihr das benutzt, wenn ihr damit lebt, wenn ihr euch da gegenseitig unterstützt und euch immer wieder daran erinnert, was ihr bekommen habt. Es ist genug, um ein Leben in Ehrfurcht vor ihm zu leben. Man sagt da hier im Vers 5, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und darüber hinaus die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser erkennen. Diese Zeilen hier, die sind zum einen total herausfordernd, weil sie uns herausfordern, unseren Charakter zu verändern. Und das ist echt harte Arbeit, das ist mühsam. Aber sie haben gleichzeitig ein Versprechen, sagen, wenn ihr das macht, ihr werdet Jesus Christus immer besser erkennen. Je mehr sich euer Charakter ihm angleicht sozusagen, gleichzeitig wächst auch die Erkenntnis und die Dankbarkeit und das Verständnis über Jesus Christus. Also am Anfang brauchst du Erkenntnis, um überhaupt mit Ehrfurcht leben zu können. Und je mehr wir dieses Leben umsetzen, desto mehr Erkenntnis wird dann dazukommen. Ich möchte die gleiche Stelle nochmal in der Hoffnung für alle, aus der Hoffnung für alle vorlesen. Da heißt es hier, deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und daraus entsteht eine immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt. Und aus der wiederum wächst die wahre Liebe zu Gott. Und wer Gott liebt, der wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Ich bin sicher, dass wir alle wollen, dass unser Glaube nicht leer und wirkungslos bleibt, sondern wir wollen, dass Menschen an uns Jesus erkennen. Sei es, wie wir unsere Ehe führen, sei es, wie wir unseren Kindern umgehen, wie wir unser Single-Dasein führen, wie wir uns am Arbeitsplatz verhalten. wie wir lieben. Wir wollen, dass Menschen in uns sehen, wer Gott ist. Wie wir in der Gemeinschaft miteinander umgehen und so weiter. Aber, und das sagt er hier ziemlich am Anfang, das ist ein Herausforderung, es braucht Charakterveränderung. Und der Glaube soll sich wirklich im praktischen Leben auswirken. Er soll zu einem vorbildlichen Leben führen. Er redet von Selbstbeherrschung, von wachsender Ausdauer und Geduld. Und wir wissen, es kostet echt Kraft, sich zu verändern. Es kostet, glaube ich, eines der größten Dinge, die ich immer wieder lernen muss, ist Geduld zu haben und Ausdauer zu haben. Ich meine, die Corona-Krise, wenn du überlegst, das hat im März hat es angefangen, kam der erste Lockdown, 22. März hier in Bayern jedenfalls. Und das Ganze dauert jetzt schon viele Monate an. Und wir haben uns an viele Dinge gewöhnt. Wir haben uns Masken tragen gewöhnt. Und es gibt die Vermutung, dass eine zweite Welle kommt. Es hat sich so viel verändert in unserer Welt, in unserem täglichen Leben, an was wir alles gewohnt waren. Allein Gottesdienst zu feiern, sich live zu sehen, sich live zu treffen. Wie wurde das eingeschränkt und hat sich das verändert? Und keiner weiß, wie es weitergeht, ganz genau. Es gibt Ideen, es gibt Hoffnungen. Eins wissen wir garantiert, dass es noch länger dauern wird. Und wir wissen auch, dass wir erst einen Impfstoff brauchen werden, bis wir wirklich sagen können, jetzt kriegen wir das Ganze besser in den Griff. So, ich bin gespannt, was die nächsten Monate noch auf uns zukommt, gerade wenn eine zweite Welle kommt. Und das braucht einen Haufen Geduld. Und wenn wir ehrlich sind, am liebsten würden wir doch schnell wieder zum Alten zurück, oder? Einfach sich treffen können, keine Masken mehr, das Ganze irgendwie, blam, ist eine Blase und ist vorbei und dann ist wieder gut. Aber ich glaube, das wäre nicht gut für uns, weil ich glaube, die Corona-Zeit ist eine Chance, unseren Charakter zu verändern, um sich zu erneuern. Und diese Pause, die Gott da zugelassen hat für uns, ist eine Riesenchance. Und ich habe mehrere Predigten schon darüber gehalten, die letzten Wochen und Monate, über die Chance, Gott mehr zu suchen und ihn besser kennenzulernen, was ja eben, wie gesagt, das Ziel unseres Lebens ist. Charakterveränderung. Ja, vor einigen Jahren hat unsere Wohnung gebrannt. 2017 ist unsere Wohnung ausgebrannt. Und was hier gemacht werden musste, war wirklich nicht ein bisschen Umbau. Hier musste komplett renoviert werden. Das heißt, was man gemacht hat, man hat den Putz von den Wänden abgeschlagen, weil natürlich schwarz war. Man hat den Boden komplett rausgenommen. Also es war hier der blanke Beton. Nichts anderes war mehr in dieser Wohnung. Und dann hat man von Grund auf saniert und hat das Ding hier neu gemacht. Neuen Boden reingemacht, neuen Putz an die Wände gebracht, neues wieder alles angestrichen, neue Türen eingebaut. Und also das war wirklich eine Runderneuerung. Und jetzt nach gut 3 Jahren, und wir fühlen uns richtig wohl hier in unserer Wohnung, nach 3 Jahren merkt man aber schon, das war abgeplatzt und Mensch, hier müssen wir die Ecke wieder streichen, weil wir hier halt leben. Es ist ja kein Museum und wir leben hier und jetzt könntest du wieder anfangen zu streichen und zu renovieren und zu erneuern. Und so ist es auch ein Stück weit in unserem Leben als Christ. Es ist nicht so, ich habe mich ja vor 10 Jahren mal richtig verändert und eigentlich reicht das ja jetzt. Jetzt habe ich es eigentlich erreicht, habe eine Grundsanierung gemacht und jetzt ist eigentlich alles gut bei dir, bei mir. Aber hey, wir alle wissen, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, die Fassade zu verändern. Ja, ein bisschen streichen, sondern es braucht immer wieder eine neue Renovierung. Und immer wieder reingucken, hingucken. Manchmal auch eine Tiefensanierung, die wir nötig haben. Immer wieder neu, tiefer zu lernen, wer bin ich eigentlich? Wie ticke ich? Sprüche 4,23, ihr wisst, das ist einer meiner Lieblingsverse der Bibel. Acht auf das, was du denkst. Acht auf das, was du fühlst. Acht auf das, was du tust und was dich motiviert. Ja, das ist mein Innenleben. Wir wollen uns von innen verändern und nicht nur einen neuen Fassadenanstrich bekommen. Und ich glaube, je älter man als Christ wird, ist es manchmal eine Herausforderung, immer wieder neu sich zurückzugehen. Und ich glaube, und hier ist meine Herausforderung, gerade wir älteren Christen sollten da die Vorbilder werden, die Vorbilder sein, die sagen, wow, ich strecke mich aus nach dem. Ich will mehr wie Jesus werden. Und wir sollten diejenigen sein, die Vorbilder sind, wo die Jungen hingucken können und sagen, wow, ist das inspirierend, dass man sich mit 50 noch verändern kann, mit 60 noch verändern kann, mit 70 noch verändern kann? Weil es geht um Charakterveränderung und mehr lieben zu lernen. Und Jesus, unser Idol, Jesus, unser Beispiel. Und ja, wenn der auf einer Skala von 1 bis 100 bei 100 ist, dann bist du vielleicht bei 3, bei 4 bis 5. Aber hey, lass uns einfach nach vorne gehen, einen Schritt nach vorne wandern. Und gerade nochmal eine Ermutigung an die älteren Christen. Weil wir bleiben eine Wanderbaustelle, sage ich immer. Wanderbaustelle. Ist die eine Sache verändert, sehen wir die nächste Sache. Und das muss uns gar nicht stressen und nerven, sondern da kann Gott ganz, ganz aktiv in uns arbeiten. Dabei erleben wir auch Gott. Zum Beispiel, ich habe mich die letzten Monate viel mit meiner Nähe zu Gott auseinandergesetzt. Es ist normal, meine Stärke, viel Zeit mit Gott zu verbringen, extra Zeiten zu machen und eine Verbundenheit mit ihm zu haben. Aber ich merke, ich habe gedacht, es wird Zeit für einen Schritt tiefer. Und die ganze Corona-Zeit ist mir auch bewusst geworden, ganz am Anfang, Mensch, wie viel ich auch aus eigener Kraft tue und aus dem, was man gelernt hat über die Jahre und weiß, was man tut und weiß, was man zu sagen hat. Und als die ganze Diskussion mit dem Gebet aufkam, habe ich angefangen, mich viel mit dem Gebet auseinanderzusetzen. Ich habe ein Buch darüber gelesen von Timothy Keller, habe Stellen dazu gelesen und vor allen Dingen ganz praktisch habe ich sehr viel Zeit im Gebet verbracht. Und habe gemerkt, wow, wie mich das inspiriert, wie mich das Gott näher bringt, wie ich lerne, mehr loszulassen und zu glauben, dass Gott Herzen verändern kann. Gott kann Herzen erneuern. Also Gott hat mich in diesen 4 Monaten echt was in meinem Charakter verändert, dass mein Empfinden darüber, dass Gott derjenige, der es verändert, Gott derjenige ist, der leidet, viel tiefer geworden ist. Es ist mehr von hier tiefer gerutscht in mein Herz rein. Und dennoch merke ich jetzt, wo es die Öffnung kam und man kann sich wieder mehr sehen, habe ich mich erwischt, wie ich angefangen habe, wieder viel mehr aus meiner eigenen Kraft zu machen. Und meine Zeit mit Gott, die war nicht mehr so intensiv. Und ich dachte, wow, ich gehe wieder zurück zum alten Charakter. Und ich merke, was das kostet. Und ich sage, wow, ist immer gut, das wieder zu sehen. Und dann jetzt wieder das zu trainieren, ganz praktisch mir die Zeit zu nehmen zum Gebet. Ob ich mich nur so fühle oder nicht, aber rauszugehen, die Sachen vor Gott zu tragen, meine Gedanken, ihn zu loben und zu ehren und zu preisen, meine Sünden ihm zu bekennen, alle Sachen vorzulegen, die mich am Tag beschäftigen, was vor mir liegt, mit dem ich mich treffe, die Dinge in der Gemeinde, die mich beschäftigen, vor ihn legen und all die Sachen mit ihm durchdiskutieren. Und ich merke, das braucht echt eine Charakterveränderung. Was am Anfang ist es so, man erkennt eine Sache und sagt, wow, boah, finde ich gut, möchte ich mich verändern, dann fangen wir an, darüber zu lesen, zu studieren. Und dann fangen wir an, die ersten Schritte zu gehen. Und jetzt kommt die Herausforderung, zu lernen, in Praxis das umzusetzen, was wir da lernen wollen. Und das ist ein Prozess, das ist ein zäher Prozess, wo unser alter Charakter wirklich greift, dieses alte Korsett, das uns wieder den alten Weg ziehen will. Das greift nach uns. Und halt, da braucht es Ausdauer, da braucht es Selbstbeherrschung, von der Petrus hier redet. Wirklich meine Emotionen in Kontrolle halten und ausdauernd in die neue Richtung gehen. Ausdauernd den neuen Weg gehen. Mir Hilfe holen, mit anderen drüber sprechen, mich daran erinnern, was auch immer ich gerade im Charakter verändern will. Und ich bin gerade dabei, ganz praktisch das wieder zu üben. Weil ich will nicht mein Verhalten verändern. Meine Fassade verändern. Ich will das innen drin was anderes. Ich will lernen, tiefer zu verstehen, was es heißt, von Gott abhängig zu sein. Ich will lernen, was es heißt, Dinge an Gott abzugeben. Und nicht nur mit dem Mund, sondern wirklich mit dem Herzen die Sachen abzugeben. Tiefer zu glauben, dass er seine Gemeinde leitet. Tiefer zu glauben, dass er der Einzige ist, der ein Herz verändert. Und so lange werde ich daran arbeiten, darum kämpfen. Bis sozusagen wirklich meins wird. Und ich ein veränderter Micha bin und in dieser Sache ein kleines Stück mehr wie Jesus geworden bin. Und was er hier verspricht, ist, wenn wir eine Sache ändern und dranbleiben und ausdauernd sind, dann wächst unsere Liebe zu Gott. Und wenn unsere Liebe zu Gott wächst, sagt er, dann wächst auch die automatische Liebe zu den Geschwistern. Und wenn die wächst, dann wächst auch die Liebe zu allen Menschen. Und wenn das gewachsen ist, dann wächst eure Erkenntnis von Jesus Christus. Und das erlebe ich auch die letzten Monate. Die Zeiten mit Gott haben sich verändert, mein Gebet hat sich verändert. Meine Liebe wächst zu Geschwistern, der Wunsch mit Geschwistern zusammen sein wächst. Und in diesen Zeiten Corona muss man kreativ sein. Ja, ich glaube, es ist manchmal eine Gefahr, zurückzusehen, sich in die Arena zu setzen, weil man sich ja nicht treffen kann. Aber kreativ zu sein, wir haben so tolle Möglichkeiten mit Zoom und auch wieder Briefe schreiben, Karten schreiben, was auch immer man machen kann, um einander ermutigt zu ermutigen und aufzubauen. Und ich merke, viele Gruppen hier in München sind einen Schritt enger gerückt, sind enger geworden miteinander. Und gerade über Zoom, weil sie mehr Zeit haben, weil sie konzentrierter aneinander zuhören, konzentrierter zusammensitzen, weniger Ablenkung haben, das ist wirklich, wirklich klasse und inspirierend. Und ich glaube, von alledem merke ich hinten raus, ich verstehe Gott ein Stück mehr. Ich verstehe Gott ein Stück mehr. Und das ist doch eigentlich, was wir wollen. Aber das passiert nicht, indem ich in der Arena sozusagen auf den Sitzplätzen hocke und zugucke, sondern mich selber in die Arena hineinbegebe. Und ich möchte euch hier dieses Schaubild zeigen. Auf der einen Seite steht die Erkenntnis, dass ich Jesus Christus erkannt habe, verstanden habe, was er mir geschenkt hat. Und dann kommen die verschiedenen Eigenschaften, der Glaube, die Charakterfestigkeit, die Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, die Liebe zu Geschwistern, die Liebe zu allen Menschen. Wenn ich in diesen Bereichen wachsen, dann wächst auch wieder meine Erkenntnis und ich komme meinem Ziel wieder ein Stück näher. Was sagt der Petrus hier im Vers 9? Doch wer das nicht hat, ist kurzsichtig. Er ist wie ein Blinder, der im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er von seinem Schmutz, seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt werden. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Ich meine, genau das wollen wir doch, den Zugang zur Ewigkeit. Ich meine, wir sind Jünger Jesu geworden, weil Gott hat uns versprochen, ich werde euch eine Ewigkeit geben. Der Tod wird euch nicht mehr aufhalten. Der Tod wird keine Grenze mehr sein, sondern er wird euch zu mir bringen. Und da wollen wir hin. Er sagt, und wenn wir vergessen haben, wenn wir in der Routine an unser Christsein gekommen sind, wenn wir uns aus dem Spiel in der Arena ein Stück weit verabschiedet haben, uns auf den Rand gesetzt haben und Beobachter geworden sind, dann sind wir kurzsichtig geworden. Dann haben wir vergessen, wo wir eigentlich herkommen, haben wir vergessen, dass unsere Sünden vergeben sind, da haben wir vergessen, dass wir frei geworden sind. Und er sagt hier, Mensch, Geschwister, wendet zurück, schaut euch an, zu was ihr berufen worden seid. Schaut euch an, was Jesus für euch gemacht hat. Und dann setzt alles daran, ins Spielfeld zu gehen und eure Erwählung festzumachen. Festzumachen heißt nicht, euch die zu verdienen, weil die können wir uns nicht verdienen. Die wurde schon verdient. Aber dass man uns am Leben sieht, dass wir uns verändern und dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass man es erkennt an unseren Ehen, dass man es erkennt an unserer Kindererziehung, dass man es erkennt am Arbeitsplatz, wie wir miteinander umgehen. An der Liebe werden sie erkennen, dass sie meine Jünger sind. Und hier geht es nicht um Perfektion, darum rede ich nicht. Aber ich rede von dieser Leidenschaft, von diesem Geist, sich verändern zu wollen. Und das mag dann, ich meine, dann wird Leben, dann wird Christentum erfüllt. Wenn du unten spielst und mitspielst und schießt und im Team arbeitest, dann macht Fußball Spaß. Nicht nur vom Beobachten. Beobachten ist okay, aber richtig da spielen, dann macht's Spaß. Und so ist im Christentum auch. Ein erfülltes Leben, auch Gottes Erkenntnis wächst nur, wenn wir im Spielfest. So, wie geht's dir damit? Wo bist du momentan? Bist du so ein bisschen auf der Tribüne und guckst ein bisschen zu? Hast du vergessen? Oder ja, hast du vergessen, was Christus für dich gemacht hat? Stehst im Saft und meine Ermutigung gerade an die älteren Geschwister, hey, lass uns diejenigen sein, die wirklich im Vorbild sind, die fest sind, die standhaft sind. Leute, die sagen, ich werde mich verändern, ich möchte Jesus erkennen, ich möchte mehr wie erwerben, ich werde all diese Reichtum nutzen, den er mir geschenkt und gegeben hat. Und was rüttelt gerade Gott in dir? Wo renoviert Gott gerade in deinem Charakter? Möchte ich ermutigen, wenn du angefangen hast und merkst, boah, jetzt wird's gerade echt schwer, jetzt ist die Zeit, richtig an dir zu arbeiten und Gott an dir wirken, arbeiten zu lassen und es umzusetzen. Dann wirst du reiche Früchte nach Hause tragen und du wirst dich verändern und mehr wie Jesus werden und du wirst Jesus mehr erkennen. Zum Abschluss, zum Abendmahl, Jesaja 53, Vers 10 bis 12, Blick auf Jesus. Da heißt es, aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Wir haben darüber gesprochen, wie herausfordernd es ist, seinen Charakter zu verändern, von einem alten Verhalten, wie so ein Korsett, was uns einzwängt, zu einem neuen zu kommen. Hebräer 12 beschreibt das sehr gut. Diesen geistigen Kampf, den man da hat. Und er richtet da den Blick auf Jesus und sagt, schaut euch doch mal an, wie Jesus gekämpft hat. Wie heißt es im Vers 11? Weil seine Seele sich abgemüht hat. Abgemüht hat. Lasst es mal, nur die Augen zu und denkt mal drüber nach. Was es für Jesus bedeutet hat, 3 Jahre lang zu wissen, ich werde am Kreuz enden. Was für ihn bedeutet hat, die Freude mit den Jüngern zusammen sein, aber auch die Anfeindung, die er bekommen hat, die Kritik, die er bekommen hat. Ja, du bist Gott, du machst alles richtig, du liebst, du dienst, du gibst dein Allerbestes. Du kennst jeden Einzelnen, der vor dir steht und dein Geschöpf behandelt sich, wie man es in der Bibel sieht. Lacht über ihn, will ihn umbringen, ärgert sich an ihm. Und dann sein letzter Weg vom Gethsemane, dieser Kampf ins Gethsemane, Gottes Willen zu seinem Willen zu machen. Wie schwer das für Jesus war, was das für ein Mühen und für ein Ringen war, 3 Stunden lang. Er ist zu seinen Jüngern gegangen, hat gesagt, Mensch, hey, seid bei mir, ich bin alleine. Ich meine, er hat sich so verletzlich gemacht, weil die Not so groß war. Dass Gott gesagt hat, hey Mensch, ich brauche dich. Lass uns mal überlegen, lass uns mal im Kopf zergehen. Dass Gott gesagt hat, Petrus, sei mit rein, ich bin alleine. So groß war die Not, die Jesus hatte. Und da war bestimmt die Versuchung zu sagen, hey, was soll's, ich hör auf, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Hätte er sich vielleicht in die Arena an den Rand gesetzt, hätte gesagt, hey, warum mache ich das eigentlich alles hier? Ich habe doch gar keine Fehler gemacht. Lohnt sich das überhaupt? Wer wird mir am Schluss wirklich nachfolgen? Wer wird wirklich auf meiner Seite sein? Er hätte alles machen können, sich auf den Sitzplatz setzen und zugucken. Die Versuchung war bestimmt da, aber er hat gesagt, nein, ich bleibe in der Arena. Ich bleibe unten auf dem Spielfeld. Und er hat sich gemüht, heißt es hier. Er hat gerungen, 3 Stunden im Gebet, bis er sagen könnte, dein Wille geschehe und nicht. Und dann ist er ans Kreuz gegangen. Dann kam, eigentlich, das war der emotionale Kampf, und dann kam der praktische Kampf, zu sagen, ich lasse mich schlagen, ich lasse mich geißeln, ich lasse mich auslachen, verspotten. Und das Brutalste, ich lasse mich für euch ans Kreuz nageln. Und er hat es geschafft. Er hat durchgekämpft, er hat durchgerungen. Er hat nicht aufgegeben. Und er hat auch eine Erkenntnis gewonnen, er ist auferstanden. Nein, er hat für uns die Auferstehung errungen. Er hat für uns gerungen, dass wir Vergebung der Sünden haben. Und all die Dinge, die ich am Anfang der Predigt aufgezählt habe, all die Dinge, die uns helfen, Leben Ehrfurcht zu leben, hat Jesus alles errungen. So, wenn wir gerade kämpfen damit, soll ich in der Arena bleiben, oder soll ich in die Arena einsteigen wieder, also ins Spielfeld. Wenn du damit ringst, wirklich deinen Charakter zu verändern, wenn du nur so ein bisschen an der Fassade arbeitest. Hey, guck dir Jesus an. So, richte deinen Blick auf Jesus. Wir können total froh sein, dass er durchgekämpft hat und weil wir dadurch echt ein Abendmahl feiern können. Nämlich feiern können, dass unsere Sünden vergeben sind. Feiern können, dass wir im Reich Gottes sind. Feiern können, dass wir jederzeit einen Neuanfang machen dürfen. Ich wünsche euch eine gute Zeit im Austausch, in der Diskussion miteinander und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder live sehen können. Macht's gut. Ciao.